Body Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Büter und Fares Abunay.
Ja, Marco, der Adi-Podcast mit einer neuen Folge, diesmal mit zwei bariatrischen Chirurgen aus dem Spital in Muri, Dr. Med Gary Teufelberger und Dr. Med Markus von der Gröben. Kennst du auch persönlich schon länger, Marco, oder?
Ja, ich kenne sie, also vor allen Dingen den Gary, kenne ich seit meiner Anfangszeit in der Schweiz, von den ersten bariatrischen Treffen. Da haben wir uns gleich gut verstanden, haben viel miteinander ausgetauscht. Der Gary hat auch gerade insbesondere in meiner Anfangszeit mir viel Hilfe und Unterstützung geboten und war einer der wenigen geladenen ärztlichen Kollegen, die bei meiner Habilitationsantrittsvorlesung dabei waren. Also ich kenne Gary gut. Markus kenne ich nicht ganz so lange wie den Gary, aber habe ihn auch über Gary kennengelernt. Markus ist ja auch schon länger in der bariatrischen Szene in der Schweiz unterwegs und von daher ein Name, der mir und auch allen anderen bariatrischen Chirurgen in der Szene sicherlich geläufig ist.
Gary hat mir erzählt bei der Aufnahme, dass er über 3000 bariatrische Operationen selbst durchgeführt hat. Wie wichtig ist eine hohe Expertise in der Adipositaschirurgie und gibt es Studien, die das auch belegen?
Also es gibt einen klar dokumentierten Zusammenhang zwischen der Anzahl an Fällen, die von einem Chirurgen operiert wird, und seiner Komplikationsrate. Also vereinfacht gesagt, der etwas ganz oft macht, macht das dann irgendwann auch besser als derjenige, der etwas nicht so häufig macht. Ein zweiter Faktor, der ebenfalls eine wichtige Rolle dabei spielt, ist auch das Spital bzw. das Krankenhaus, in dem der Eingriff durchgeführt wird. Hier unterscheidet man die Häuser an ihrer, sag ich mal, Fähigkeit, mit schweren Komplikationen adäquat umzugehen. Im Englischen nennt man das die Failure to Rescue, also das Scheitern, jemanden zu retten. Weil auch wenn der Primäreingriff unmittelbar prinzipiell in fast jedem OP dieser Welt durchgeführt werden kann, unterscheidet sich das Umfeld ja häufig dann in der Situation, wenn etwas schief geht. Wie schnell ist ein Intensivplatz verfügbar? Wie schnell kann jemand in den OP gebracht werden? Wie schnell ist die radiologische Diagnostik und alle anderen nötigen Disziplinen im Komplikationsmanagement verfügbar? Also das ist ein zweiter Faktor. Aber wenn jemand über eine so große Expertise wie der Gary verfügt, hat er sicherlich niedrigere Komplikationsraten als jemand, der da jetzt gerade erst mit begonnen hat.
Markus von der Gröben hat eine App entwickelt, die Patienten bei der bariatrischen Nachsorge unterstützt, also nach einer Schlauchmagen- oder Magen-Bypass-Operation. Aus deiner Sicht eine gute Idee?
Ja, auf jeden Fall. Prinzipiell ist ja jede Art und jedes Mittel willkommen und super, die es dem Patienten ermöglicht, möglichst schnell und unkompliziert mit dem Adipositas-Zentrum in Kontakt zu treten. Ob man das jetzt über eine App macht und dafür eine App entwickeln muss, oder ob man die Telefonnummern verteilt oder entsprechende E-Mail-Adressen vergibt, das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Prinzipiell ist eine App natürlich auch aus wissenschaftlichen Aspekten sehr interessant, weil man damit potenziell natürlich auch viele Daten erheben und sammeln kann, die uns in der Folge sicher auch helfen können, noch mehr über die Mechanismen der Operation herauszufinden.
Mhm. Nutzt du persönlich auch Apps? Und wenn ja, welche sind das und in welchem Bereich?
Ja, so wie jeder im Privatleben seine Apps benutzt, habe ich natürlich auch meine Favoriten-Apps. Das betrifft vor allen Dingen meine sportlichen Aktivitäten, mit denen ich ganz gerne meine zurückgelegten Strecken zum Beispiel auf dem Rennvelo monitorisiere und dann schaue, welche Durchschnittsgeschwindigkeit ich habe und wie viel Kilometer ich im Jahr zurückgelegt habe. Das hat für mich einen guten, motivierenden Aspekt. Und natürlich die Musik-Apps, ich meine, die jeder kennt. Spotify ist da im Moment mein Favorit, auch überwiegend bei sportlicher Tätigkeit selbstverständlich.
Und jetzt geht's zum Gespräch mit Gary und Markus und wir wünschen euch viel Spaß und wichtige Informationen.
Jetzt bin ich im Spital in Muri bei Dr. Med. Gary Teufelberger. Er ist der Chefarzt und Facharzt für Chirurgie, Mitglied der Spitalleitung vom Muri, Leiter auch des Adipositas-Zentrums. Und Dr. Med. Markus von der Gröben ist leitender Arzt, auch Facharzt für Chirurgie. Und erstmal vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns heute mal Rede und Antwort steht mit dem Adi-Podcast.
Ja, sehr gerne.
Okay. Das Spital in Muri, das Adipositas-Zentrum. Gary, von dir habe ich erfahren, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Du hast über 3000 bariatrische Eingriffe bisher schon durchgezogen. Seit wann machst du das?
Da muss ich fast etwas ausholen. Ich habe als junger Oberarzt in Baden damals, das ist in der Nähe von uns, haben wir diese Magenbänder gemacht. Und irgendwann hat mein Chef gesagt, Magenbänder ist kein richtiger Eingriff, mach du das. So bin ich eigentlich zu der Sache gekommen, das war in den Mitte 90er Jahren. Am Anfang mit den Magenbändern und dann schlussendlich hat sich das entwickelt. Habe das allein machen müssen, dann ist der Bypass gekommen, habe ich damals mit dem Professor Schöp, wo im USZ noch war, das zusammen angefangen in Baden und so hat sich das entwickelt. Das ist rein das Operative. Ich habe durch das, dass ich immer im Kanton gewesen bin und blieben bin, was man auch als Nachteil sehen kann, muss ich ja sagen, habe ich die ganze Region dann schlussendlich in meine Nähe schlussendlich kriegen können, weil alle das gemacht haben, das vorübergehend gemacht und wieder weggegangen sind. Und so sind auch die Zahlen zustande gekommen. Eigentlich war das nicht ein Konzept, sondern mehr ein Zufall, wie ich dazu komme.
Aber gut, 3000 bariatrische Eingriffe ist eine absolute Hausnummer. Damit gehörst du wahrscheinlich zu den erfahrensten bariatrischen Chirurgen in der Schweiz. Markus, wir haben uns ja schon kennengelernt vor einigen Jahren. Da hast du mir deine App auch schon mal vorgestellt. Und damit würde ich gerne mal den Fragenreigen eröffnen. Welche Idee liegt dieser App eigentlich zugrunde und wie funktioniert sie?
Also die Idee für die App hatte ich ja irgendwie schon lange, weil ich gedacht habe, ich muss etwas Elektronisches anbieten für bariatrische Patienten. Und zuerst war die Idee, dass ich einfach eine elektronische Visitenkarte habe, dass die Patienten sich jederzeit bei uns melden können. Also per E-Mail oder aus der App direkt anrufen kann und dass sie sozusagen den Gewichtsverlauf dort eingeben können. In der Zwischenzeit hat sich das ein bisschen, es ist mal größer geworden, die App, also es gibt mehrere Kliniken dazu, die Partnerkliniken geworden sind und dass der Patient sozusagen, egal in welcher Klinik er operiert worden ist, die Partnerkliniken sind, können diese sozusagen dann aus der App auch den behandelnden Arzt anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn es ihnen schlecht geht. Es geht einfach darum, dass man den richtigen Ansprechpartner immer wieder findet und nicht, dass man einfach operiert worden ist und dann nicht durchgestellt wird, weiß ich, wo man sich melden soll, wenn man Probleme hat, sondern dass man gleich die E-Mail-Adresse hat vom Adipositas-Zentrum oder Telefonnummer, dass man sich melden kann. Und die Idee ist immer weiter gewachsen und ich bin froh, dass ich die App machen konnte, dass die Patienten einfach dann Vertrauen haben in die Kliniken, dass sie sich dort melden können.
Also im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, dann erleichtert die App erstmal das Monitoring für den Patienten
Genau. Und
den Zugang zum Adipositas-Zentrum.
Genau. Das ist so, dass wie die elektronische Visitenkarte und es steht auch drin, wann bin ich operiert worden, was ist operiert worden, welche Komorbiditäten oder Erkrankungen hatte ich vorher, die sich im Laufe der Zeit vielleicht nicht mehr vorhanden sind, kann man eingeben. Man kann den Body Mass Index immer noch ausrechnen, man hat so eine Kurve, den Verlauf, also den Gewichtsverlauf kann man dort schön darstellen. Dann hat man die Operationsvideos, die man hat, dass man auch mal seinen Angehörigen zeigen kann, was ist überhaupt operiert worden, was ist ein Magenschlauch, was ist ein Magenbypass, dass die Patienten auch aufgeklärt sind. So kläre ich auch die Patienten im Vorfeld auf mit der App oder über die Homepage. Das ist eigentlich waren die ersten Ideen, die ich sozusagen für diese App hatte.
Okay, wir werden euch den Link zu der App in den Shownotes hinterlegen. Guckt sie euch mal an oder ladet sie euch herunter und ich denke, das ist ein sinnvolles Tool für jeden, der bariatrisch operiert wurde. Gary, wie nimmst du diese Aktivitäten von Markus wahr und wie reagieren deine Kollegen darauf?
Also grundsätzlich bin ich sehr froh, dass das jemand macht, weil ich dazu nicht in der Lage bin, das muss ich sagen. Das Team ist ergänzt worden durch Markus vor ungefähr 3 Jahren und ich bin froh, dass er das etwas anders sieht als ich. Ich bin wirklich ein älterer Chirurge. Ich bin mit diesem ganzen digitalen Zeug so wenig vertraut. Ich weiß aber, dass es eine Notwendigkeit ist und dass es auch wirklich einen Vorteil hat. Habe ich jetzt auch in Corona gesehen übrigens, dass das gar nicht so schlecht ist, diese Sachen. Wachse aber nicht mehr hinein, bin froh, dass er das tut. Bei den Kollegen war es mühsam. Ich habe die Geschichte auch ein bisschen so mitgekriegt, wie er das entwickelt hat, wie er das angepriesen hat an den verschiedensten Kliniken. Da war großer Widerstand eigentlich. Ich weiß nicht, ob man ein gewisser Neid da war, dass man nicht auf die Idee gekommen ist. Ich kann es nicht genau sagen. Es war ein großer Widerstand da, dass die übernommen wird. Ich sehe dort einen Vorteil halt auch Patientenkontakt und auch die Daten, was wir immer wieder Probleme haben, Nachsorge. Ob man das allenfalls zum Teil sogar mit dieser App dann einen Teil der Nachsorge, dass der Patient hierher kommen muss, weglassen kann und einen Teil davon wirklich online macht, ohne dass der Patient hier auftaucht. Mhm. Also darum, ich finde es eine gute Sache. Ich finde auch grundsätzlich, wie er einfach das anders sieht, die Möglichkeiten der Vermarktung, wie man die Leute rankommt, wie man die jungen Leute rankommt, da bin ich wahrscheinlich einfach zu old-fashioned,
muss ich sagen. Okay, aber ist ja schön, dass ihr da wirklich euch sehr gut ergänzt. Markus, diese App ist für Patienten kostenfrei. Bleibt sie das und wird sie auch in Deutschland für Patienten erhältlich sein, beziehungsweise gibt es die schon in Deutschland?
Also man kann die App im App Store runterladen, die ist kostenlos und wird kostenlos bleiben. Man kann sie auch im Google Play Store runterladen, also für Android Smartphones. Sie gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Man kann sie europaweit runterladen. Ich wollte noch andere Sprachen drin haben, wie Französisch, Italienisch oder Spanisch. Das kommt vielleicht noch. Aber ich will, dass sie kostenlos bleibt. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass Kliniken die App sozusagen kaufen, also die Lizenz dazu kaufen, dass sie A, ihr Logo drauf haben, ihren Ansprechpartner drauf haben, ihre Kontaktdaten drauf haben und dass sie würden von mir, dass immer alle 3 Monate kriegen sie die Daten der Patienten. Also ich speichere nur die Daten ab Geburtsdatum und wann es operiert worden, wie das Gewicht war, weil aus Datenschutzgründen speichere ich keinen Namen ab. So ist die App aufgebaut. Aber dass die sozusagen die Daten bekommen und durch den Geburtsdatum und Operationsdatum, was gemacht worden ist, können die Kliniken dann schon rausschauen, wie es den Patienten geht, wie der Gewichtsverlauf ist. Und die Daten kriegen sie alle 3 Monate.
Das heißt, das Zentrum kann die nicht eingeben, die werden dann von dir eingegeben, die Daten.
Die Daten werden von dem Patienten, geben die Daten über die App ein, ihren Gewichtsverlauf. Und der Verlauf der Komitäten, wann sie operiert worden sind und was operiert worden ist. Und die Daten speichere ich ab und übermittle die dann zu den Kliniken.
Okay, gut. Also du leitest das im Endeffekt dann weiter alle 3 Monate. Okay, wie finanzierst du das Ganze?
Bis jetzt habe ich das komplett selber finanziert. 2 Kliniken haben einen Lizenzvertrag mit mir abgeschlossen. Peanuts im Vergleich zu dem, was ich ausgegeben habe. Also ich habe bis jetzt irgendwie 20.000 Franken dafür ausgegeben, weil mir das auch Spaß macht und weil ich den Vorteil sehe für die Patienten. Und ich will nicht damit reich werden, sondern ich will, dass die Patienten eine gute Betreuung haben und ihre Ansprechpartner finden.
Okay. Kommen wir jetzt mal auf euer Adipositas-Zentrum aufzusprechen. Ich habe auch hier recherchiert und ihr habt auch einen Fokus auf die Prävention von Adipositas. Bietet ihr spezielle Präventionsangebote für die Patienten an? Und wenn ja, wie sehen die aus, Gary?
Es sind verschiedene Sachen, die man anbietet. Grundsätzlich ist es so, dass man über Bewegung, Physiotherapie versucht, die Leute zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Es ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass Leute auch sich schämen, in diese ganzen Institute zu gehen, wo man die Gewichte stemmen kann und so weiter. Dort stehen hauptsächlich Leute vor dem Spiegel und die sollte man vielleicht abhängen, vielleicht für die Leute, dass man sagen muss, ist wirklich schwierig, da Kontakt zu halten. Und das ist bei uns möglich. Es ist natürlich auch mit der Ernährungsberatung ein Thema. Das heißt, wir haben Ernährungsberatung zusammen mit einem Ernährungsmediziner, die dann Diäten begleiten, versuchen zu evaluieren, wo sind die Probleme, was kann man möglichst ohne das Leben komplett umzustellen verändern, falls möglich. Also die Rahmenbedingungen sind dort ganz wichtig, weil nicht alle ein gutes Potenzial haben, ihr Leben umzustellen. Wir haben sehr viele Leute, die am Rande der finanziellen Möglichkeiten überhaupt sind, wo die Schicht arbeiten müssen. Zum Teil die Frau arbeitet abwechselnd mit dem Mann. Das ist extrem schwierig, da die intelligente Diät zu machen, muss ich sagen. Das muss man berücksichtigen. Dann, was wir auch haben, sind die Interessensgruppen, wie das Herbalife, Fitline, Weight Watch und so weiter sind. Auf die sind wir eigentlich zugegangen, weil wir gesehen haben, oder ich das Gefühl habe, Ernährungsberatungen können nicht die Hilfe bieten, den Leuten oder die Nähe bieten in der Begleitung, was eigentlich sein sollte. Ernährungsberatung ist sowohl für Anorexie, also Untergewichtige zuständig, für Übergewichtige, für Mangelernährte. Ich glaube, es braucht Leute mit einer speziellen Empathie für das Patientengut, dass man das gut macht. Und das kann niemand so gut wie die, die es erlebt haben. Und die meisten Leute in diesen Gruppen, die leiten, haben das Problem des Übergewichtigen selber erlebt, haben teilweise Erfolg gehabt, teilweise weniger oder haben eine Gewichtszunahme wieder gehabt, kennen diese ganzen Geschichten. Und ich sehe dort natürlich ein großes Potenzial, dass dort die gute Begleitung haben im Gegensatz zu uns. Ich bin von unserem Programm wirklich nicht wahnsinnig überzeugt. Darum haben wir jetzt auch von der Selbsthilfegruppe jemanden dazugenommen, der allenfalls dort von Seiten des Patienten, der das erlebt hat, die Patienten wirklich versucht aufzuklären und mit Hoffnung aufzuklären. Ich sehe bei uns immer, wenn jemand in die Diät reinkommt, dass schon der Ernährungsmediziner schon denkt, passiert eh nichts. Ist eh hoffnungslos, wird dann schlussendlich eh operiert. Und das darf nicht sein. Bei denen, die wirklich noch nichts versucht haben, müssen jemanden haben, der an das glaubt, was er macht.
Okay. Und wenn das alles nicht hilft, wird dann sofort operiert, Markus, oder?
Nein, also wir gehen natürlich nach den SMOP-Richtlinien vor. Also der Patient muss natürlich seine Diäten durchgeführt haben, also unter Body Mass Index, unter 50 zwei Jahre und darüber ein Jahr. Wir brauchen 3 Monate, um die ganzen Abklärungen zu machen, dass wir auch sehen und den Patienten kennenlernen, eignet er sich für eine Operation, ja oder nein. Also es ist nicht so, dass er bei uns vor der Tür steht und nächsten Tag operiert wird, sondern diese Zeit der Abklärung, wie Magenspiegelung, beim Herzspezialisten vorstellen, beim Lungenspezialisten, beim Internisten und so weiter und bei der Ernährungsberatung, ist ganz wichtig, dass wir als Team die Patienten kennenlernen und dass wir dann als Team entscheiden, ist der Patient geeignet für so eine Operation, ja oder nein? Und das entscheiden wir als Team. Und erst dann nach den 3 Monaten, wenn das ganze Team sagt ja, dann sagen wir, er kann operiert werden.
Wie viele Termine muss ein Adipositas-Patienten bei euch durchlaufen in den 3 Monaten, bevor er dann operiert wird?
Also er kommt zum Geri oder zu mir in die Sprechstunde, dann kommt er zum Gastroenterologen, der die Magenspiegelung macht und den Ultraschall, dann kommt zum Lungenspezialisten, zum Herzspezialisten, zum Internisten, und dann nochmal zur Ernährungsberatung. Und nach dem Ganzen kommt er nochmal zu uns in die Sprechstunde. Also das sind ungefähr 7 Termine, die er hat. Und bei der Ernährungsberatung schauen wir, dass er in diesen 3 Monaten sicher 3 bis 5 Termine schon hat vor der Operation, dass er gut aufgeklärt ist, wie verhalte ich mich mit dem Essen nach so einer Operation, auf was muss ich achten, wie ist es mit dem Dumping und so weiter und so fort, dass er wirklich aufgeklärt in diese Operation geht.
Darf ich hier 2 Sachen ergänzen? Es ist für mich wichtig, das sind nicht 7 Termine mit 7 Tagen. Wir versuchen nach den Vorgesprächen, wenn jemand wirklich in Frage kommt, dass wir dann diese richtigen Abklärungstermine, das heißt Kardiologe und so weiter, an einem Tag durchführen. Das heißt, der Patient muss einen Tag sich frei nehmen, damit diese ganzen mechanischen Untersuchungen, die stattfinden, an einem Tag durchgeführt werden. Das ist erst das Zweite, was ich ergänzen möchte. Die Selbsthilfegruppe hat eine wichtige Funktion bei uns in der Abklärung. Also eigentlich empfehlen wir allen Patienten, dass man in diese Interessensgruppe geht, sich dort einmal die Geschichten anhört, weil es sind sehr viele, haben eine falsche Vorstellung von der Hilfe dieses Eingriffes. Wir helfen den Patienten und nicht der Patient kann nicht erwarten, dass ihm das Problem gelöst wird. Und wir kriegen dort auch Rückmeldung natürlich aus der Selbsthilfegruppe, haben dort nahe Beziehungen, dass man sagt, da müsst ihr noch warten. Im Gespräch mit Gleichgesinnten fehlt ein gewisses Verständnis. Und da nehmen wir wirklich auch Rücksicht und sagen, das sind doch Leute, die einen wichtigen Input haben, auch auf den weiteren Verlauf, auch Therapiezeitpunkt. Die 3 Monate sind Minimum. Ich finde gut, dass es die gibt. Es gibt sehr viele, die einfach seit Jahren ein Problem haben, heute finden, jetzt müssen sie was machen und morgen die Therapie haben wollen. Wir sehen viele Leute, die abspringen im Laufe dieser 3 Monaten, weil sie sich intensiver damit befassen und durch das erst sehen, was für eine Aufgabe auf sie zukommt.
Markus, setzt ihr auch den Magenballon ein?
Wir setzen jetzt neu den Magenballon ein seit einigen Monaten, weil wir festgestellt haben, dass einige Patienten, die nicht qualifizieren für einen bariatrischen Eingriff, von dem profitieren können. Die kommen aber auch zur Abklärung zu uns, ob sie dafür qualifizieren. Zum Beispiel vorbereitete Patienten am Magen oder so kriegen die Magenballon nicht. Aber das bieten wir an. Und die wir jetzt bis jetzt eingelegt haben, sind die Patienten sehr zufrieden, haben eigentlich gut abgenommen. Wir legen den Schwarz 3 ein. Die Patienten müssen das selber zahlen, aber die Kosten für so einen Magenballon sind so zusammengefasst, dass sie jeden Monat zu uns kommen, also zwischen dem Jahresballon, jeden Monat zur Ernährungsberatung, Erstgespräch bei mir, dann die Einlage des Ballons mit der Magenspiegelung und dann nach einem halben Jahr und Jahr nochmal bei mir, weil ich die Patienten weiterhin betreuen will und auch sehen will, wie der Erfolg mit dem Magenballon ist. Bei der Magenballon ist es wieder neu, kommt jetzt wieder neu auf den Markt, wir bieten es an. Das war von 1990 war, hat man gesehen, Magenballone bringen nichts, man ist wieder von weggekommen, ist verpufft in der Literatur. Und jetzt ist es neue Materialien, die länger halten, die, glaube ich, besser verträglich sind. Und wir wollen die Patienten einfach begleiten auf einem längeren Weg und wissen, wie der Erfolg ist von dem Magenballon.
Ich glaube, ihr setzt einen Magenballon ein, der auch wiederbefüllbar ist oder beziehungsweise dosierbar ist und auch die 12 Monate drin bleiben.
Genau, wir haben 6 Monate und 12 Monate Ballon. Der wird gefüllt mit 500 Millilitern. Man könnte den auf 750 Milliliter weiter auffüllen, was aber fraglich ist, ob das was nützt. Weil die 500 Milliliter sollten eigentlich schon reichen, dass der Patient weniger Hunger hat und weniger essen kann.
Und eure Ergebnisse sind dann durchaus positiv jetzt in den letzten Monaten?
Also jetzt im letzten Monat, da wir haben jetzt 4 eingelegt. Und so, die Patienten haben jetzt die erste, die das war, hat vor 2 Monaten, glaube ich, schon 8 Kilo abgenommen. Und die kann eigentlich normal essen, weniger. Aber fühlt sich sehr fit, ist zufrieden mit dem Ballon, mit der Entscheidung, dass sie es gemacht hat. Und die anderen kommen jetzt gerade nach in die Nachkontrollen, jetzt auch zur Ernährungsberatung. Aber das, was ich bis jetzt gehört habe von der Ernährungsberatung, ist auch, dass die sehr zufrieden sind.
Und Gary, von Seiten der bariatrischen, metabolischen Chirurgie, welche OP-Methoden kommen bei euch zum Einsatz?
Es kommen verschiedene Operationen zum Einsatz, wobei man kann das kurz andiskutieren. Von mir aus ist es ganz wichtig, dass es individuell ist. Also wir haben die beiden Haupteingriffe, die wir haben, sind in erster Linie entgegen dem weltweiten Trend ist das der normale Standard-Magenbypass, also relativ weit oben zusammengesetzt mit der Wirkung, dass man hauptsächlich weniger essen kann und mit dem abnimmt. Der zweithäufigste Eingriff ist der sogenannte Schlauchmagen. Der hat sich rein von den Zahlen her bei uns etwas zurückentwickelt. Ich habe vor 4-5 Jahren fast halbe gemacht. Aufgrund auch der langfristigen Probleme, der Gewichtszunahme, die wir gehabt haben, haben wir jetzt ungefähr 2/3, 1/3. Also wir machen ungefähr 2/3 normale Standard-Bypass und etwa 1/3 Schlauchmagen. Dann gibt es noch diese ganz komplexen Eingriffe, wo eine Kombination zwischen weniger Essen und Fehlverdauung zusammenkommt. Das sind die Ausnahmen. Das sind einfach Eingriffe bei uns, die nicht notwendig sind. Die Superadipösen in der Schweiz sind sehr selten. Das ist vor allem die wirklich sehr, sehr schwergewichtigen. Die kommen mit diesen beiden Standardeingriffen in der Regel langfristig nicht zurecht. Und da gibt es halt dieses Zwei-Schritt-Konzept, dass man mit einem technisch einfacheren Eingriff anfängt, dass man schon eine gute Gewichtsabnahme hat und dann, sobald sich das Gewicht stabilisiert, den Fehlverdauungseingriff hinterherzieht. Aber das sind die Ausnahmen.
Also die OP-Methode, die du jetzt angesprochen hast, ist wahrscheinlich die BPD, genau. Videopankreatische Diversion in unterschiedlichen Formen. Genau. Und da sagst du, die kommt bei euch selten zum Einsatz?
Es ist bei uns so, dass es ist bei den Superschwergewichten ab BMI 60 ist das der Standard. Und man sagt, wir fangen mit dem Schlauchmagen an, warten in der Regel ungefähr ein Jahr, bis sich das Gewicht, weil das sind dann richtig hohe Gewichte, so weit reduziert hat und stabilisiert hat, wo man sagt, okay, das ist noch ungenügend, da müssen wir noch eins draufsetzen. In der Zeit lernen wir auch den Patienten gut kennen und wissen, wie gut er mitmacht. Ich glaube, diese Fehlverdauungseingriffe, wo man sehr viel Eiweißverlust, Vitaminverlust und so weiter hat, einen guten Patienten braucht, der gut mitmacht, muss er sich verdienen in der Zeit. Und dass man jemanden, den man 3 Monate kennt, direkt so ein harten Eingriff macht mit extremen Konsequenzen, finde ich schwierig. Finde ich schwierig und für mich auch zu riskiert.
Du sprichst das wichtige Thema der Supplementierung, der Nährstoffversorgung an. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie regelt ihr das hier im Haus? Wie findet die Nachsorge überhaupt statt? Wie wird das kontrolliert, ob die Patienten ausreichend versorgt sind, Markus?
Also die Patienten kommen nach 4 Wochen nach der Operation zu uns in die Sprechstunde. Dann nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 9 Monaten, nach 1 Jahr, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 und 5 Jahre. Also die Patienten müssen unterschreiben, dass sie 5 Jahre lang zu uns in die Nachkontrollen kommen müssen. Machen dann immer nach den Monaten immer Laborkontrollen nach einem gewissen Schema. Und kontrollieren so die Patienten nach. Es ist mir auch ganz wichtig, dass wir die Patienten nachkontrollieren selber, dass wir wissen, wie es den Patienten geht, weil man braucht ja schon eine Beziehung auf zu den Patienten. Und wir müssen nach SMOP das ja machen. Ich finde es auch gut so, dass wir es selbstständig machen, dass wir wissen, wie es den Patienten geht, weil die Probleme treten ja nicht am Anfang auf, sondern eher wahrscheinlich ein bisschen später. Und dass man auch den, wenn es einen Gewichtsanstieg geben sollte, dass man eben, wie der Gregor gerade gesagt hat, dass man den Patienten kennenlernt, weiß, wie er ist, wie er lebt, ob er die Kontrollen nach oder die Kontrollen und Nachsorgen wahrnimmt. Und dann kann man ihm, könnte mir noch was Neues anbieten, falls, oder sonst, dass wir ihn einfach gut betreuen und wissen, wie ist der postoperative Verlauf generell gewesen? Sind die Patienten mit uns zufrieden, mit dem Eingriff zufrieden und wie erleben sie das Ganze? Und so kriegt man ein gutes Bild des gesamten Verlaufes vom Patienten.
Das ist eine sehr engmaschige Nachsorge, die ihr den Patienten bietet. Wird das von den Kassen übernommen?
In der Schweiz wird das Gott sei Dank von den Kassen übernommen, was ich auch richtig finde.
Ja.
Das ist, muss so sein.
Okay. Erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Wir haben euch weitere Informationen über das Adipositas-Zentrum, über das Spital in Muri und auch über die App, über die wir heute gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt. Und wir würden uns natürlich freuen über ein Like oder abonniert unseren Kanal oder sagt uns doch auch mal auf Adipositas Zürich, was ihr von unserem Podcast haltet. Vielen Dank, ihr beiden.
Vielen herzlichen Dank.